mir. Aber wenn wir deine Worte hören und sie tun, dann sind wir, haben wir ein sicheres Fundament. Danke, Herr. So. Ist auch mal ganz schön, hier so am Sessel zu sitzen vorne. Genau, es hat auch einen Grund, also es ist ein Illustrationsobjekt, der Sessel, und zwar heißt mein Thema, du kannst auch die PowerPoint starten, Komfortzonen verlassen, und dieser Sessel steht für die Komfortzone oder die Komfortzonen in unserem Leben, und ich werde mich immer mal wieder hinsetzen, um zu sagen, ja, jetzt fühle ich mich wohl in meiner Komfortzone, und aber auch mal aufstehen, um zu zeigen und zu demonstrieren, wo können wir aufstehen, wo sind wir herausgefordert aufzustehen aus unseren Komfortzonen. Und es ist eine sehr bibelorientierte Predigt. Ich werde so sehr stark mich an einem Kapitel aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, orientieren. Ich habe das vor kurzem gelesen und es hat mich sehr berührt und angesprochen, wie eigentlich immer, wenn ich in der Bibel lese, aber ich fand einfach, es passt gut, anhand dieser Bibelstellen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, dieses Thema Komfortzonen verlassen zu beleuchten. Über die ersten Verse vom Markus-Evangelium, also wer jetzt eine Bibel mit hat oder auf dem Handy hat, kannst sie mit aufschlagen und auch mitlesen, Markus-Evangelium. Über die ersten Verse werde ich nicht predigen, da geht es um das Thema Scheidung und Wiederheirat. Das ist ein Thema für sich, das auch mal wichtig wäre, auch in der Predigt zu behandeln. Aber ich werde dann weitermachen ab Vers 17. Und dann kannst du die zweite Folie nehmen. Jesus, unser Retter und Vorbild, genau. Und ich lese mal diesen Text, das ist ziemlich am Ende vom Markus-Evangelium, Kapitel 10. Denn auch der Menschensohn, und damit ist Jesus gemeint, also er selber spricht von sich, der Menschensohn, Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Jesus ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Es gibt noch eine Parallelstelle, die habe ich jetzt nicht drauf, aber die lese ich euch auch vor aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 6, da steht, obwohl Jesus in jeder Hinsicht gottgleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein, sondern er verzichtete darauf und wurde wie ein Sklave. Er wurde wie jeder andere Mensch geboren und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und er war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Jesus war, bevor er auf die Erde kam, wo? Im Himmel. Ich kann mir keine schönere Komfortzone vorstellen, als im Himmel auf meinem Thron zu sitzen und über alles zu regieren, alles in der Übersicht zu haben, und ich sprich nur ein Wort und es geschieht, und es ist eine fantastische Komfortzone, finde ich, in der Jesus sich befunden hat im Himmel. Aber er ist in allem, auch über das wir heute nachdenken und sprechen werden und was wir lesen werden, in allem unser Vorbild. Er ist unser Retter. Wir haben ihn schon wunderbar besungen, es war ein herrliches Lied, Dankeschön für diesen Song auch, den Namen Jesus aussprechen. Ja. Er ist unser Retter, durch ihn haben wir ewiges Leben, durch ihn können wir überhaupt Gemeinschaft wieder mit Gott haben und seine Liebe erfahren, alles das nur durch Jesus. Und warum? Weil er unser Retter ist, weil er seine Komfortzone verlassen hat. Er ist nicht im Himmel sitzen geblieben. Er ist auch nicht nur aufgestanden im Himmel, sondern er ist aus dem Himmel runtergekommen und in eine nicht sehr komfortable Lebenssituation. Er ist als quasi als uneheliches Kind geboren worden. Das hat ihm schon bei seiner Geburt viele Probleme gebracht, beziehungsweise seinen Eltern. Er wurde verfolgt, er sollte schon als Kind umgebracht werden. Er ist, denke ich, in relativ ärmlichen Verhältnissen wahrscheinlich groß geworden, hat zwar einen normalen Beruf gelernt als Zimmermann, aber ich sag mal, im Vergleich zu dem, woher er kam und wer er ist, war das schon ein reichlicher Schritt, seine Komfortzone zu verlassen. Und er ist, heißt es im Philipperbrief, auch für uns ein Vorbild geworden. Wir sollen, heißt es dort, dieselbe Gesinnung einnehmen, dieselbe innere Haltung, die Jesus hatte, und nicht in unseren Komfortzonen bleiben. Jetzt setze ich mich wieder hin. In unsere Komfortzonen, in denen wir uns befinden. Wenn man jetzt, kannst du die nächste Folie nehmen, Risiko und Glaubensschritte. Lass uns mal so ein bisschen die Bibel uns vor Augen führen. Was wäre die Bibel und die biblischen Geschichten, wenn Menschen kein Risiko eingegangen wären und keine Glaubensschritte vollzogen hätten oder gegangen wären? Also, ich glaube, es würde nicht so viel Erstaunliches und Wichtiges übrig bleiben, oder? Fangen wir mal bei Noah an, der 100 Jahre an einem Schiff baute, obwohl es kein Wasser und kein Regen gab und ja, einfach nur auf Gottes Wort hin da die Arche gebaut hat und dafür verspottet wurde. Oder Abraham, dem ging es sehr gut. Also der war in seiner Komfortzone, war ein reicher Mann, sehr angesehener Mann in Ur, in Chaldea, heutiges Irak. Und Gott sagt zu ihm: Geh aus deinem Vaterhaus und geh aus deinem Land in das Land, in das ich dir zeigen werde. Und er hatte keinen 10-Jahres-Plan, der schon perfekt finanziert war und geregelt war, wie alles da vonstatten gehen würde, sondern er ist einfach mal losgegangen, oder? Und hat sich aus seiner Komfortzone, in der er war, herausbewegt, ist aufgestanden und auf Gottes Wort hin ist er Schritte gegangen und ist losgezogen. Und er ist für uns, heißt es in der Bibel, der Vater des Glaubens. Übrigens nicht nur für uns, auch sogar also für die Juden und sogar für die Muslime ist er der Vater des Glaubens geworden. Also für die gesamten semitischen Völker. Abraham, der Vater des Glaubens. Warum? Weil er seine Komfortzone verlassen hat. Und weil er bereit war, Glaubensschritte zu gehen. Oder Mose, der Sohn des Pharao war, kaum eine komfortablere Situation als die, glaube ich, in der damaligen Zeit, hat sich dann, weil er wusste, aus welchem Volk er kam, er war ja Israelit, also ich wiederhole jetzt diese Geschichte nicht von Mose, aber er hat diese komfortable Situation aufgegeben, weil er sich für sein Volk eingesetzt hat. Dann später ist er wieder zur Ruhe gekommen, hat ein neues Zuhause gefunden in Midian, hat da geheiratet und so weiter, ging ihm eigentlich gut, jetzt nicht, sag mal, wie der Sohn des Pharao, aber hatte da ein gutes Leben. Und Gott begegnet ihm am Dornbusch und er bekommt den Auftrag, geh wieder zurück in die Situation, wo es echt schwierig wird, wo es nicht mehr so komfortabel ist wie jetzt bei deinen Schafen, da geht es dir eigentlich ganz prima, ist ganz komfortabel. Geh hin und führe mein Volk in die Freiheit. Und ihr wisst alle, die ihr die Bibel kennt und lest, was das für Herausforderungen auch mit sich gebracht hat, für Mose zu sagen, okay, ich gehe los. Er war nicht gleich bereit, nicht von Anfang an bereit zu gehen, aber hat auch Gott seine Bedenken gesagt. Aber Gott hat, ist dann auch ein bisschen ungeduldig geworden und hat gesagt, hey, wenn ich dir sage, du kannst das, dann kannst du das auch. Und damit du auch Unterstützung hast, gebe ich dir auch noch deinen Bruder mit an deine Seite und so weiter. Also, und Mose hat sich aufgemacht und ist aus seiner Komfortzone rausgegangen. Ich könnte jetzt viele Geschichten erzählen, die wichtig sind, vorbildlich, glaubensstärkend für uns, ohne die Gott nie seine Geschichte geschrieben hätte. Mit einzelnen Menschen, mit ganzen Völkern, mit der ganzen Welt. Wenn Menschen nicht ihre Komfortzonen verlassen hätten. Auch hier aus unserer Kirche kenne ich einige, die bereit waren und auch jetzt noch bereit sind, Komfortzonen zu verlassen. Wir haben eine Frau, die ist als Singlefrau in ein sehr gefährliches Land gegangen, um dort eine Firma zu gründen und aufzubauen, um Menschen die Liebe Gottes weiterzugeben. Die hat Komfortzonen verlassen hier, der Hammer, und noch viele andere, die als Missionare rausgegangen sind. Jetzt im Moment sind gerade unsere Ranger unterwegs. Die könnten auch in den Ferien in der Komfortzone an der PlayStation sitzen und sich eine gute Zeit machen, aber die sind jetzt im Regen losgezogen, haben ihre Zelte aufgebaut, und ich selber war auch schon auf Rangerlagern dabei als Camp-Pastor. Da verlässt man seine Komfortzone. 60 Mitarbeiter sind dabei, 170 Teilnehmer, die ihre Komfortzonen verlassen und sagen, hey, warum machen wir das? Nicht nur, um ein bisschen Spaß und Abenteuer zu haben, sondern wir wollen Kinder zu Jesus führen, das ist das Motto der Ranger. Kinder zu Jesus führen, Kinder bei Jesus halten und Kinder dienstbereit machen im Reich Gottes. Und dazu geben sie ihre Komfortzonen auf. Das ist super. Auch ich bin in einer Situation, viele von euch wissen das und die da bei der letzten Gemeindeversammlung dabei waren, ein Stück meine Komfortzone zu verlassen. Und das ist nicht so leicht, Schritte zu gehen, Risiko einzugehen, im Glauben zu gehen. Manchmal macht man das auch nicht ganz freiwillig. Manchmal wird man auch ein bisschen geschubst oder gedrängt, sag ich mal, durch Situationen oder durch Umstände, die Komfortzone zu verlassen. Aber es bringt Neues und es bringt das Reich Gottes nach vorne, wenn wir dazu bereit sind. Ich gehe jetzt mal anhand vom Markus-Evangelium auf vier Bereiche ein, in denen wir herausgefordert sind, Komfortzonen zu verlassen. Das erste ist das Thema Finanzen. Kannst du die nächste Folie nehmen? Im Markus-Evangelium ist diese längere Geschichte, das sind von Vers 17 bis Vers 27, die Geschichte vom sogenannten reichen Jüngling, oder im Englischen heißt es the rich young ruler, einer, der eine gehobene Position hatte und eine Komfortzone, weil er hatte viele Güter, war sehr reich. Und er hat ein gutes Leben geführt, auch sei mal nicht nur menschlich, materiell. Er war wohl auch jemand, der das Wort Gottes ernst genommen hat. Er wollte wissen, wie man ins Reich Gottes kommen kann. Und Jesus fragt ihn und sagt ihm, hältst du die Gebote? Nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht morden, nicht lügen und so weiter. Und der Mann, junge Mann sagt, ich habe alles gehalten von meiner Jugend auf. Ob es jetzt, sagen wir mal, übertrieben war, vielleicht stimmt das auch nicht ganz, ich weiß es nicht. Aber nehmen wir mal an, es stimmt. Und der war wirklich mit ganzem Herzen Gottes geboten und Gott gegenüber rechenschaftlich und war ein Nachfolger. Und dann guckt Jesus ihn an und es heißt, er gewann ihn lieb und er sagt zu ihm, eins fehlt dir noch. Also nur die Gebote halten, das ist gut, keine Frage. Aber er sagt zu ihm, verkaufe alles was du hast und gib es dem Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Und der junge Mann denkt nach und er war nicht bereit, diese Komfortzone hinter sich zu lassen und zu verlassen. Wahrscheinlich hat er nicht erkannt, dass dieser Schatz, den er gehabt hätte, wenn er jetzt gesagt hätte, ich gebe alles auf und so weiter, ich mache das, was Jesus sagt, dann habe ich wirklich noch ein viel besseres Leben oder ich sag mal, besseres Leben nicht im Sinne von materiellen Komfortzonen, sondern werde viel erleben mit Gott und ich werde viel erfüllter sein, wenn ich diese Komfortzone meines Reichtums verlasse. Ich setze mich jetzt mal hier in diese Komfortzone der reichen Deutschen. Gibt kaum ein Land und kaum Menschen, die so reich sind wie wir Deutschen, oder? Wir haben doch alles. Ich meine, wir meckern auch auf hohem Niveau, das tun wir auch. Wir sind auch als die größten, nicht nur als die reichsten und besten Autobauer, sondern auch als die größten Meckerer bekannt auf der Welt. Wir meckern auch auf hohem Niveau. Aber wir sind unwahrscheinlich reich. Ich habe mich mit Stefan Schmid, der rief mich an vor ein paar Tagen, der auch hier ab und zu predigt, arbeitet bei Mercy Ships, wohnt in den USA. Und wir haben länger telefoniert und unter anderem sagt er mir, weißt du, da ging es auch für mich, also es war ein persönliches, eigentlich seelsorgerliches Gespräch, wo er gespürt hat, er soll mich ermutigen oder mir dienen in der Situation, in der ich gerade bin. Das war für mich sehr schön, dass er das einfach von Gott aufs Herz bekommen hat. Und dann hat er erzählt, weißt du, du musst dir eigentlich keine Sorgen machen wegen Finanzen, weil Gott hat ja versprochen, dich zu versorgen und er wird auch für dich da sein und so weiter. Er sagt, die Deutschen sind da enorm schwer, die denken nur an die Rente. Zum Beispiel auf seinem Schiff, bei den Mercy Ships ist es so, da gibt es kaum Deutsche, weil du musst da schon etwas einsetzen, du musst deine Komfortzone verlassen, auch so ein bisschen, also gerade die langfristige Mitarbeiter sein wollen, die kriegen da kein Gehalt, sondern die müssen noch draufzahlen, dass sie dienen dürfen, ne? Gott dienen dürfen. Und er sagt, wir haben lauter Amerikaner, wir haben auch jede Menge Holländer, aber so gut wie keine Deutschen. Die sind einfach schlechter drin, ihre Komfortzonen zu verlassen, gerade im Bereich von Geld und Finanzen. Viele sind sich das gar nicht so klar, aber ich glaube, oder jemand hat was mal auch studiert, ich habe es jetzt selber nicht bewusst studiert, aber es heißt, dass Jesus mehr über Geld gesprochen hat in seinen Predigten als über irgendetwas anderes. Er hat immer so Gleichnisse und Beispiele genommen, wo auch Geld eine Rolle gespielt hat. Also an dem Umgang mit Geld und wie wir am Geld festhalten oder darin die Sicherheit suchen und so weiter, auch das Thema Habsucht und so weiter, das ist ein Riesenthema in der Bibel und auch für Jesus. Und er sagt ja auch hier, ihr Lieben, wie schwer ist es doch, ins Reich Gottes zu gelangen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in Gottes Reich kommt. Puh, da haben die schon ganz schön geschluckt, die Leute. Und ich hoffe, ihr schluckt auch ein bisschen hier heute. Weil das fordert uns heraus. Unsere Komfortzone des Reichtums, des Wohlstands, der Sicherheit in unserer Rente und in unserer Lebensversicherung und allen anderen Versicherungen, die wir haben, zu verlassen und Schritte im Glauben zu gehen. Ohne das wird nicht viel in Bewegung kommen im Reich Gottes und auch nicht wirst du auch nicht groß Anteil haben an dem Reich Gottes, wenn du nicht auch im Bereich Finanzen bereit bist, Glaubensschritte zu gehen. Und klar, ich glaube nicht, dass Gott jeden von uns so herausfordert wie diesen einen reichen, sogenannten reichen Jüngling, dass er sagt, hey, komm, verkauf alles und gib alles den Armen und folge mir nach. Das war in seiner Situation die Herausforderung. Aber ich sage mal, es fängt ja mal an bei dem wenigsten, sage ich jetzt mal. Ne? Also Gott fordert uns heraus, dass wir 10% unseres Einkommens seinem Reich und ihm zur Verfügung stellen. Jemand sagte mal, eigentlich fordert uns Gott oder zwingt uns Gott nicht 10% zu geben, sondern er erlaubt uns 90% zu behalten. Hast du das mal aus der Perspektive betrachtet? Das ist eigentlich gut, oder? So, schon bei dem Thema fängt das an. Hey, wie viele sind bereit, 10% ihres Einkommens Gott zur Verfügung zu stellen? Ich habe jetzt nicht, sage ich mal, den absoluten Einblick hier in der Gemeinde, weil ich habe noch nie einen Kontozugang gehabt und Einblick in die Finanzen. Also ich kann gar nicht nachschauen, also wie viel du spendest und was du spendest und wer jetzt viel spendet, wer gibt seinen Zehnten. Ich weiß ja auch gar nicht, was du verdienst, ob es wirklich der Zehnte ist oder nicht, selbst wenn ich es könnte. Aber ich weiß aus vielen Gesprächen und Statistiken und so weiter, in den Kirchen, die Christen, die deutschen Christen sind grottenschlecht im Zehnten geben. Das sind weniger als die Hälfte, wenn überhaupt. Die schon an diesem, ich sag mal, das ist eine Mindestanforderung nach meinen Augen, ne? Bereit sind, einen Glaubensschritt zu gehen. Und dann geht es weiter mit über den Zehnten hinaus. Das ist ja also aus meiner Sicht auch nur das Minimum, sondern dann geht es weiter mit Spenden, die man darüber hinaus spendet. Der Zehnte ist einfach das, okay. Also aus meiner Sicht, das geht gleich am Anfang am Monat in einem Dauerauftrag einfach an die Gemeinde, fertig. Und ich persönlich, ich sage jetzt mal, wie ich damit umgehe, ich teile das auch nicht so auf, ich weiß, manche machen das, ist auch eure Sache, ist wirklich, ich will hier keinen Zwang oder irgendwelche Manipulationen aufbauen. Ich sage jetzt mal, wie ich es verstehe und wie ich selber damit umgehe. Bei mir geht der Zehnte, einfach 10% von meinem Einkommen geht einfach schon am Anfang des Monats per Dauerauftrag an die Gemeinde. Und ich teile das auch nicht auf und sage, ja, ich habe hier einen Missionar und da ein Missionswerk und dann spende ich noch als Homiliker und alles zusammen zähle ich dann zum Zehnten. Nein, das kommt dann oben drauf. Und dann unterstütze ich Missionare und Missionswerke und das, was Gott mir zeigt. Und ich muss euch ehrlich sagen, auch wenn ich 20% gebe, bin ich noch nicht einmal am Opfern. Also wisst ihr, was ein Opfer bedeutet? Wenn du nicht mehr zum Essen gehen kannst, wenn du dir überlegst und sagst, also statt dass ich jetzt zum Josefs gehe und da mal mir richtig gut gehen lasse, stattdessen gebe ich das Geld einem Missionar. Das ist ein Opfer. Und ich sage, ich musste eigentlich noch nie auf irgendwas wirklich verzichten. Ich kann immer noch essen gehen. Und klar, ich bin jetzt nicht so der ständig shoppen geht und die neuesten Klamotten kauft und so. Aber ich konnte mir eigentlich immer im Wesentlichen das leisten. Also ich habe nie geopfert wirklich. Das ist dann die nächste Ebene, ne? Also Zehnter geben, Spenden an Missionen, Missionare, Missionswerke und so weiter, die auch nur dann überleben können, wenn die Christen, die Gemeinden können nur überleben, wenn die Mitglieder auch ihren Zehnten geben. Und die Missionswerke und Missionare darüber hinaus können doch nur überleben, wenn darüber hinaus Menschen noch bereit sind, auch zu spenden. Aber wo gibt es Leute, die opfern? Und Jesus, ich habe es vor kurzem auch in meinem Wort für heute geschrieben, Jesus weist auf diese eine arme Witwe hin, der schaut sich die Leute an, der sitzt, da ist auch interessant, der sitzt im Tempel und schaut zu, was die Leute spenden. Den ganzen Tag. Und unterhält sich mit seinen Jüngern, schau mal der und so weiter, der gibt nur aus seinem Überfluss, der hat mehr als genug. Aber die da, die arme Frau, die gibt gerade alles, was sie hat, die opfert wirklich. Also, das war jetzt mal Komfortzone, Finanzen, ich könnte noch viel dazu sagen, aber ich hoffe, ihr macht nicht euer Herz hart an dem Punkt, sondern lasst mal Gott zu euch sprechen, wo muss ich denn mal meine Komfortzone im finanziellen Bereich mal verlassen? Der nächste Bereich ist dann Familie. Da sagt dann Petrus danach, als Jesus fertig ist mit dem reichen Jüngling und sagt, also wie schwer es ist für einen Reichen ins Reich Gottes zu kommen, sagt er,
sagt Petrus, aber wir haben doch alles verlassen, wir haben doch alles aufgegeben und wir sind dir nachgefolgt. Und Jesus antwortet an der Stelle, ja, jeder, der sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, um die rettende Botschaft von Gott weiterzusagen, der wird schon hier auf der Erde alles hundertfach zurückerhalten. Häuser, Geschwister, Mütter, Kinder und Besitz. Alles dies wird ihm, wenn auch mitten unter Verfolgungen, gehören und außerdem noch in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Ich glaube, dass neben Finanzen und der finanziellen Sicherheit und Versicherungen und Rente und so weiter und so fort, auch Familie eine unheimliche Komfortzone ist für viele Christen. Und dass sie in erster Linie mal nicht für Gott leben, sondern für ihre Familie und dass es auch ein Götze sein kann. Das wird hier an diesen Bibelstellen für mich sehr deutlich, dass er sagt, Haus, gut, das könnte man auch materiell verstehen, aber dann kommt Geschwister, Eltern, Kinder und dann kommt noch Besitz. Also es geht hier viel um Familie. Familie hinten anzustellen, um Zeit und Kraft in das Reich Gottes zu investieren. Ich sage jetzt mal ein paar Worte dazu. Das ist ein Spannungsfeld natürlich. Es gibt auch Leute, und ich habe auch dazu gehört, muss ich zu meiner Schande gestehen, die teilweise zu wenig Zeit für die Familie genommen haben. Also ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich 60, 70 Stunden die Woche als Pastor gearbeitet, habe meine Frau immer abends die Kinder allein ins Bett bringen lassen, weil ich irgendein Meeting hatte in der Kirche. Das war nicht gut. Da hätte ich andere Prioritäten setzen sollen. Und das Reich Gottes fängt auch schon in der Familie an. Und es heißt ja auch an einer Stelle, wer seinem eigenen Haus nicht gut vorsteht, der kann auch kein Leiter in der Gemeinde sein. Also klar, Reich Gottes fängt schon in der Familie an. Das heißt nicht, dass man jetzt da alles vernachlässigen darf. Das ist ein Spannungsfeld. Aber Familie darf auch kein Götze sein und nicht die Komfortzone, die ich nie verlasse, weil es mir ja so gut geht und alles in der Familie so schön ist. Dann die nächste Komfortzone, die dritte ist Ehre und Ansehen. In diesem Kapitel Markus geht es um die zwei Brüder Jakobus und Johannes, die nehmen Jesus zur Seite und sagen, du Jesus, kannst du dafür sorgen, dass wir, wenn du mal im Himmel da wieder auf deinem Thron sitzt, dass wir links und rechts neben dir sitzen dürfen. Wir wollen die Größten sein. Wir wollen die sein, die am meisten Ehre und Ansehen haben im Himmel und direkt neben dir auf dem Thron sitzen. Ist Ansehen und Ehre auch, kann das auch eine Komfortzone sein? Dass man sag mal, der Größte sein will oder bedient werden möchte und so weiter. Auch bei Pastoren hört dieses Thema Ehre und Ansehen nicht auf. Ich muss es mal zur Schande auch meines eigenen Berufsstandes sagen. Wisst ihr was, wenn du auf eine Pastorenkonferenz fährst, das habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt, und ich fahre jedes Jahr auf die große Bundeskonferenz vom Pfingstbund, wo ich ja seit 35 Jahren Mitglied bin und treffe da auch viele neue Kollegen, spreche immer wieder neue an. Wisst ihr, spätestens die zweite oder dritte Frage ist, und wie viele Mitglieder hat deine Gemeinde? Wie groß bist du? Und je mehr Mitglieder du vorweisen kannst und so weiter, desto interessanter bist du dann als Gesprächspartner für deinen Kollegen. Schlimm. Ehre und Ansehen. Es ist nicht nur in der Welt so. Sag mal, das steckt einfach so tief in uns drin, sag mal, in uns Menschen, dass wir die Größten sein wollen, die Besten, dass Leute uns hochheben sollen und uns toll finden sollen und so weiter. Und Jesus sagt, unter euch soll es aber nicht so sein. Wer groß unter euch sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht werden. Und er selber hat das dann ja auch vorgemacht, dass er als der, der sich hätte selber die Füße waschen lassen können, den anderen die Füße gewaschen hat und Diener geworden ist. Und so soll es auch unter uns sein. Der Größte und der Erste sein will, der soll allen anderen dienen. Die letzte Komfortzone für heute oder aus dem Markus-Evangelium ist unser Verstand. Am Anfang geht es um die Kinder in diesem Markus-Evangelium. Es wurden Kinder zu Jesus gebracht und die Jünger haben sie weggeschickt und haben gesagt, die interessieren uns nicht, die Kinder, die sind nicht wichtig im Reich Gottes. Was können die schon tun, was haben die schon vorzuweisen und so weiter. Und Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen und er segnet sie, die sind ihm wichtig. Und dann sagt er folgenden Satz, ich versichere euch, wer sich Gottes Reich nicht wie ein Kind schenken lässt, der wird ganz sicher nicht hineinkommen. Und ich glaube, dass uns unser Verstand im Glauben oft im Wege steht. In vielen Punkten. Und dass es auch eine Komfortzone sein kann, immer alles erst verstehen zu wollen, immer alles erst begreifen zu wollen und komplett durchrechnen zu können und durchkalkulieren zu können und so weiter. Und dann steht unser Verstand uns im Weg und das ist dann auch wie eine Komfortzone. Nein, bevor ich nicht alles verstanden habe, bevor ich nicht alles berechnet habe, nicht alles genau weiß und so weiter, werde ich keinen Schritt gehen. Keinen Glaubensschritt. Auch zur Bekehrung, dass Menschen sich überhaupt auf Gott einlassen und sagen, Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf und ich gebe dir den ersten Platz und ich vertraue dir und ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Auch da steht oft der Verstand schon im Weg. Dass man viele Dinge nicht versteht, die in der Bibel stehen vielleicht oder die in meinem eigenen Leben passiert sind und dass man sagt, Gott, warum hast du dies zugelassen oder jenes, ich verstehe dich nicht und so. Und der Verstand steht im Weg. Kinder sind da ganz anders. Wir können Gottes Gedanken und Wege nicht vollständig verstehen, oder? Keiner von uns kann das. Keiner kann ihn und seine Wege und seine Möglichkeiten und seine Größe und seine Gründe vollständig begreifen. Und Kinder sind unser Vorbild, weil sie, wie gehen sie an den Glauben heran, wie gehen sie an Gott heran, wie gehen sie überhaupt an viele Dinge heran? Sie vertrauen. Sie vertrauen. Sie vertrauen darauf, dass Papa, die kleinen Kinder, sie vertrauen darauf, dass Papa alles kann, oder? Du kannst schon mal nach vorne kommen, Kader. Kinder vertrauen, Papa kann alles. Und so gehen sie auch an den Glauben heran und an Gott heran. Ja, du kannst alles und was du sagst, das ist auch richtig und das stimmt. Und ich lasse mich darauf ein. Sie öffnen ihr Herz. Am Ende von dem Markus-Evangelium geht es dann um den blinden Bartimäus, der als Bettler am Straßenrand sitzt und alle Leute sagen, sie sei still und so weiter, du störst nur. Und Jesus ruft ihn aber und sagt, komm. Und er fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Und Bartimäus sagt, ich möchte wieder sehen können. Wie ein Kind kommt er zu Jesus. Vertraut. Glaubt, dass ihm alle Dinge möglich sind. Lass uns mal aufstehen am Ende der Predigt. Das war eine, im Englischen sagt man challenging message, eine herausfordernde Botschaft. Geh einen Schritt im Glauben. Bleib nicht stehen. Komm mal heraus aus deiner Komfortzone. Und wenn du offen warst heute und während ich gepredigt habe oder schon während des Lobpreises gebetet hast innerlich und gesagt hast, Gott, ich möchte es dir heute begegnen, ich möchte, dass du zu mir redest, ich möchte, dass du zu mir sprichst, dass du mir zeigst, was du möchtest, dann bin ich sicher, der Heilige Geist hat dir gezeigt heute Morgen, wo deine Komfortzone ist, aus der du rauskommen sollst, wo du einen Schritt gehen sollst. Nicht, weil Gott dich zwingt, sondern weil der Heilige Geist dich überführt und dir zeigt, ja, das ist richtig. Das ist wichtig. Das ist wichtiger als alles andere, was ich mir vielleicht an Götzen und Sicherheiten aufgebaut habe in meinem Leben oder an Bequemlichkeit. Ich will einen Schritt gehen. I want to take a step of faith. Einen Schritt des Glaubens gehen und herauskommen aus meiner Komfortzone. Und als erstes möchte ich die herausfordern, die sagen, ich stehe noch vor der Tür. Also diese Tür, wo Jesus sagt, ich klopfe an. Und wer mir auftut, zu dem werde ich hineingehen. Und wenn du weißt, Jesus steht noch vor der Tür, du hast ihm eigentlich noch gar nicht geöffnet, dann will ich dich herausfordern heute, geh einen Schritt des Glaubens. Komm heraus aus deiner Komfortzone des Zweifelns, des, der Verstand, der dir im Wege steht, die Angst, was könnte da auf mich zukommen? Der Heilige Geist sagt dir, vertrau wie ein Kind. Nimm mich auf, lass mich rein, öffne mir die Tür. Und wenn du magst, dann bete mit. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du mich liebst. Dass du mich kennst. Ich öffne dir die Tür meines Herzens. Ich komme zu dir wie ein Kind. Ich möchte hinein ins Reich Gottes. Ich sage dir, ich vertraue dir. Ich glaube an dich. Ich will, dass du in meinem Leben wirkst. Ich nehme dich auf. Ich öffne dir die Tür und ich danke dir, dass du versprochen hast, hineinzukommen, dass ich dein Kind sein darf für alle Zeit und Ewigkeit. Halleluja. Das ist das Wichtigste, der wichtigste Schritt, den wichtigste Aufstehen aus der Komfortzone, die für dich wichtig ist. Aber es sind noch viele andere und du sollst es für dich selber festmachen. Einfach geh nicht raus aus dem Gottesdienst, ohne nicht, dass du zu Gott gesagt hast, da spüre ich, da hast du mich heute herausgefordert, einen Schritt zu gehen. Ich will nicht stehen bleiben. Ich will den nächsten Schritt gehen, den du mir gezeigt hast. Im Glauben.